Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bauimpulse-Folge. Und ich bin's wieder, der Achim, euer Host. Und ich beleuchte heute mit meinem Gast ein Thema. Hatte ich schon vor ein paar Wochen, denn Thomas Bär vom German Lean Construction Institute. Und gab es super Resonanz. Und das Thema Lean bewegt viele, weil auch viele Auftraggeber um dem Thema eben ums Eck kommen, weil es viele Vorteile hat. Und es kommt ja ursprünglich aus der Automobilindustrie. Wir gucken heute in der Folge nochmal ein bisschen den Begriff an, aber hauptsächlich auch Stolpersteine und verschiedene andere Bereiche. Und es gibt hier in Stuttgart eine Beratung, die heißt Place. Und da gibt es einen Gründer dieser Beratung, Geschäftsführer, das ist der Dennis Lennart. Und der ist heute mein Gast hier. Der hat oder berät im Prinzip mit 11 Mitarbeitern Deutschland, Schweiz, Österreich.
Im Dachraum, ganz genau.
Genau, überall, wo es ums Dach, Dachraum, nicht wo es ums Dach geht, sondern deutschsprachigen Raum. Hat über 150 Projekte begleitet, von ganz groß bis mittel bis auch teilweise klein. Und darum geht es heute. Ich habe einen super Experten da, freue mich super, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du es auf dich genommen hast. Hast mir erzählt, bist direkt vom Flughafen hierher gekommen zur Podcastaufnahme. Schön, dass du da bist, Dennis. Hi.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich.
Lean ist für viele ja, sagen wir mal, so ein sexy Trendbegriff. Ja, und wir wollen da ein bisschen reinschauen, weil nicht jeder Mitarbeiter findet den sexy Trendbegriff auch sexy und auch nicht jeder Nachunternehmer findet den Begriff im ersten Instanz sexy. Es verbirgt sich aber doch einige große Chancen dahinter. Wenn ich jetzt das Lean anschaue, dann haben wir einige ja auch schon Berührungspunkte damit. Bekannt ist das Last-Planner-System. Bekannt sind aber auch so Konzepte wie Kanban-Konzepte, ja, dass du einfach das auf dem Schirm hast. Was ist es aber jetzt im Baualltag aus deiner Perspektive?
Ja, es ist tatsächlich, wie du gerade eben schon gesagt hast, es gibt sehr, sehr viele Methoden, die damit und Werkzeuge, die damit in Verbindung gebracht werden. Mhm. Aber eigentlich hat es auch ganz, ganz viel mit Kultur zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir unnötige Arbeit, unnötige Tätigkeiten im Bauprozess und auch im Planungsprozess verringern wollen. Aber dazu müssen wir die erstmal erkennen. Mhm. Das heißt, ein Verständnis dafür haben, was tun wir eigentlich und was ist unnötiger Aufwand, den wir in unseren Projekten betreiben und wie können wir den verändern und verbessern. Man kennt das vielleicht auch so aus dem eigenen Alltag. Man wird oft relativ schnell betriebsblind und tut dann Dinge, weil man sie aus Gewohnheit so macht. Und genau da setzt Lean eigentlich an, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess auch in den Projekten zu implementieren und einfach mal wieder den Blick dafür zu öffnen, zu sehen, was man verbessern kann.
Es sind ja unglaublich viele verschiedene Partner beteiligt an so einem Bauprojekt. Ja, und ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor. Wir wissen es ja alle, ja, manchmal macht man die Arbeit doppelt und dreifach. Ja. Der eine macht den Plan, der andere macht den Plan und der dritte muss in den Plan auch wieder was rein sein. Wenn du jetzt die ganzen verschiedenen Parteien auf der Baustelle mal zusammenträgst oder einfach nur gedanklich zusammenträgst und sagst, okay, kannst du den allen das gleiche Argument geben oder braucht der Bauherr ein anderes Argument wie jetzt der Planer? Braucht er ein anderes Argument wie der Ausführende? Braucht der vielleicht nachher ein anderes Argument wie der, sie vielleicht nachher das Facility Management macht, auch die Betreuung der Immobilie ist ja auch ein Punkt nachher.
Ja, natürlich brauchen die unterschiedliche Argumente, weil sie auch unterschiedliche Ziele haben. Also der Bauherr möchte möglichst im Budget sein Projekt abwickeln. Die Baufirmen möchten möglichst reibungslos arbeiten und Geld bei ihren Projekten verdienen. Das Projektmanagement möchte auch, dass das Projekt reibungslos läuft, aber dass ihre Mitarbeiter nicht überlastet sind, weil man kennt das vielleicht auch aus der Bauleitung. Da ist so eine 50-60-Stunden-Woche doch relativ normal. Deswegen sind die Argumente schon unterschiedlich. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir gemeinsam ein erfolgreiches Projekt abwickeln. Und erfolgreich heißt, dass wir Geld verdienen, dass wir es pünktlich fertigstellen und dass wir ein schönes Projekt haben, in dem wir uns nicht streiten. Mhm. Und genau an den Punkten setzt auch die Lean-Kultur an. Und dann kann man auch die Werkzeuge dafür nutzen, um das so umzusetzen. Okay.
Und da erfahren wir vom Dennis gleich noch viel mehr dazu, weil es ganz spannende Perspektiven gibt, auch aus Richtung der Bauherrschaft, also was die Bauherren davon haben, welche Projekte er in der Vergangenheit begleitet hat und natürlich auch, wie man sowas schult, wie man sowas im Unternehmen umsetzt. Da, wie gesagt, gleich mehr dazu. Jetzt ein kleiner Einblick, ein kleiner Spoiler für nächste Woche Freitag. Da habe ich in der Bauimpulse die Miss Handwerk aus dem Jahr 2024. Sie wurde gewählt, als sie noch Azubine war und sie berichtet uns über verschiedene Elemente aus ihrem jungen Berufsleben und vor allem eben auch aus dieser Rolle der Miss Handwerk 2024. Wie immer einfach gerne den Bauimpulse-Podcast in Spotify oder in Apple Podcasts abonnieren. Da erinnert dich dann die entsprechende App dabei oder dazu, wenn es eine neue Folge gibt. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit dem Dennis. Ja, aber verschiedene Ziele, so wie du es jetzt ausgeführt hast, ja, natürlich, logischerweise nachvollziehbar. Wenn ich jetzt aber dran denke, wenn ich jetzt anfangen würde, die zu schulen,
ja,
also die Kollegen, dann habt ihr dann für jeden entsprechenden eigenen, sagen wir mal, Schulungsprogramm für jeweils das Thema oder ist es immer generisch? Also kannst du immer sagen, wir bringen denen immer das Gleiche bei und dann läuft die Kommunikation schon und alle haben sich lieb oder wie ist das?
Also es ist ein bisschen eine Mischung, es ist tatsächlich nicht generisch. Wir machen aber, wir haben mehrere unterschiedliche Simulationen, um das Thema Lean in ein Projekt mit reinzubringen und auch in eine Firma mit reinzubringen. Es hängt aber mehr vom Projekt ab als von der Zielgruppe. Also wenn du zum Beispiel ein Hotel baust, sind die Methoden ein bisschen anders, wie wenn du eine Pharmafabrik baust oder wenn du eine Erschließung für ein Baugebiet machst. Deswegen liegt es mehr daran. Die Schulung an sich deckt aber eigentlich alle diese Aspekte ab. Also einerseits das, was den Bauherrn interessiert, andererseits was den Planer oder die Bauüberwachung interessiert und auch das, was die Baufirmen interessiert.
Okay, du hast jetzt verschiedene Projektarten genannt und gerade bei den Ausführenden, ja, denen ist es ja oft nicht ganz so wichtig, ja, ist es jetzt das eine, das andere oder das andere, weil man will ja eigentlich in diese Systematik gehen, immer wieder was Ähnliches zu tun.
Ja.
Und das sag mal, der Stararchitekt, der macht gern mal eine Brücke oder gern mal eine Fabrikhalle und gern mal ein Olympiagelände oder sowas. Also der ist ja eher der Kreative. Und wo trifft man sich da? Das stelle ich mir ein bisschen schwer vor.
Wie meinst du, wo trifft man sich? Also für mich ist es so, wenn, egal wie unterschiedlich die Projekte sind, wir haben in den Projekten immer sehr ähnliche Ziele. Egal wie komplex ein Projekt ist, wir wollen gemeinsam ein erfolgreiches Projekt abwickeln. Deswegen ist es, ja, wo trifft man sich? Am Ende des Tages müssen wir Menschen zusammenbringen, ihnen einen Rahmen bieten in einem Projekt, dass wir es erfolgreich umsetzen können. Und das ist egal, ob es ein Reihenhaus ist beispielsweise oder ob es ein Großprojekt ist. Für das Thema Lean ist nur dann interessant, ich kann natürlich in einem Großprojekt innerhalb dieses einen Projekts sehr schnell einen Mehrwert bieten. Bei einem kleineren Projekt, wenn ich jetzt zum Beispiel Reihenhäuser baue, auch als Baufirma, wenn mein Steckenpferd im Reihenhäuser beispielsweise sind, dann kann ich vielleicht nicht im ersten Projekt gleich diesen Mehrwert rausziehen, sondern ich muss 2, 3, 4, 5 Projekte machen, um dann über den Wiederholungsgrad den Mehrwert rauszuziehen.
Okay, das heißt, du entwickelst dann so Systematiken, Prozesse und die kannst du dann wieder abbilden, weil du es ein, zweimal gelernt hast, hast du eine Art Feedback-Schleife.
Ja.
Sagen, hey, wenn wir das in Zukunft früher anders machen, dann müssen wir es nicht zweimal machen. Mit Treffen meine ich, die einen, die wollen diesen Wiederholungsgrad und die anderen wollen das Kreative.
Ja.
Ja. Und jetzt hast du die beiden verschiedenen, sagen wir mal, Geister. Und sagst, okay, wie kann man sich das vorstellen? Viele haben ja ein Bild Lean, da stelle ich mich jeden Tag irgendwo von Last Planner System, ja, und dann hänge ich irgendwelche Zettelchen hin und dann kann ich mir auch, weiß nicht, dann der eine ist gut geschult, der eine ist weniger gut geschult. Der eine hat auf die Schulung Bock, der andere hat auf die Schulung keinen Bock. Der eine denkt sich, okay, das ist halt jetzt ein Projektmanagement-Werkzeug neuerer Art. Und der andere denkt sich, ich mache lieber weiter, wie ich bisher gemacht habe. Und wo bleibt meine Kreativität in der Problemlösungskompetenz, wenn ich jetzt, meine Kommunikation, du hast vorhin angesprochen, wenn ich jetzt die Hosen runterlassen muss, ja, weil ich sage, ich weiß jetzt schon, wir schaffen das in den nächsten 2 Wochen nicht, wo man vorher vielleicht einfach verschwiegen hätte oder gesagt hat, ja, das muss erstmal jemand entdecken, dass wir hier eine Fehlplanung haben. Und da hast du, also wo trifft man sich diese unterschiedlichen Charaktere? Wie macht ihr das jetzt, wenn ihr zu einem Projekt dazukommt?
Ich glaube, im ersten Schritt geht es mal ganz stark darum, gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Du hast das Thema Kommunikation angesprochen. Gerade wenn man in einem Bauprojekt ist, ist die Kommunikation zwischen den Beteiligten oft sehr negativ geprägt. Also wenn wir jetzt mal Baufirmen zum Beispiel anschauen oder die Gewerke auf der Baustelle, dann geht es meistens in der Baubesprechung darum, wer hat was wieder nicht gemacht. Dann geht es auf der Baustelle darum, warum liegt dein Material hier noch rum, ich soll hier arbeiten. Das heißt, die Kommunikation ist sehr negativ geprägt. Wenn du jetzt von den Architekten zum Beispiel sprichst, die doch eher kreativere Köpfe sind, wie kriegen wir die Leute zusammen? Indem wir einfach erstmal wirklich Verständnis für die Bedürfnisse meines Gegenübers schaffen. Und dadurch wenn wir diesen Raum erstmal geben, zu sagen, hey, wir setzen uns gemeinsam hin, wir planen gemeinsam den Planungsablauf oder den Bauablauf, dann erzeugen wir dadurch überhaupt erstmal die Möglichkeit, gegenseitiges Verständnis aufzubringen. Und dadurch schaffen wir den nächsten Schritt, dass die Leute sich auch auf so ein System einlassen und die Transparenz bieten, ja, zu sagen, wie lange brauche ich denn wirklich und nicht noch 5 Tage Puffer einbauen.
Wie ist es jetzt auf den Baustellen? Du machst es ja auch bei ganz großen Baustellen, wo du dazukommst und dann auch die Kohlen mal aus dem Feuer holen musst. Das sind ja nicht immer, sagen wir mal, jetzt allein von der Sprachbarriere, ja, nicht immer mit alle Mitarbeiter auf der Baustelle, die auch, sagen wir mal, die gleiche Sprache sprechen, sind teilweise auch irgendwelche Suppler und Kolonnen von irgendwoher. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also tatsächlich ist da, gerade wenn du vorhin auch das Lastplaner-System angesprochen hast, du arbeitest in Lean und gerade im Lastplaner-System sehr stark mit Visualisierungen. Das heißt, wir haben bunte Post-its, die dir sagen, wann muss welches Gewerk wo arbeiten und welche Tätigkeit ausführen. Und alleine durch diese Visualisierung senkst du die Barriere, da mitzumachen, schon mal extrem. Auf der anderen Seite haben wir auch Projekte, wo wir in der Digitalisierung, wenn wir das Lean-System auch mal digital abbilden, die Post-its auch übersetzen. In den meisten Fällen, auch gerade in Großprojekten, ist es aber so, dass der Polier natürlich Deutsch spricht oder sogar mehrsprachig ist und dann an seine Kolonnen das weiterkommuniziert.
Okay, das heißt, du hast im Prinzip einfach die zweite oder dritte Führungsebene und auf die bist du dann aber auch angewiesen. Weil du jetzt nicht dem letzten Mitarbeiter irgendwo noch sagst, hey, hast du das Rohr jetzt schon fertig oder nicht, sondern das macht dann der Vorarbeiter. Okay, du hast gerade diese bunten Zettelchen angesprochen. Wie ist es vom Gefühl her? Da regen sich doch bestimmt so Widerstände. Ja? Der eine sagt, hey, können wir jetzt mal was schaffen und aufhören mit diesem Gequatsche? So Richtung, du hast vorher gesagt, der Ton ist oft rauer. Ja? Und dann hast du vielleicht, sag mal was sogar, weil es vom Bauherrn gewollt ist, weil es der Architekt oder der Plan auch will, aber dann hast du so ein paar Leute dabei, die einfach überhaupt keinen Bock haben.
Das ist für mich als Coach eigentlich die allerbeste Situation, weil ich weiß, dass diese harten Nüsse, wie ich es mal so beschreiben würde, eigentlich die sind, die am Ende am meisten begeistert sind von dem Lean-System. Das ist tatsächlich unsere Erfahrung. Jemand, der am Anfang sagt, warum soll man hier was anders machen und auf diese Erfahrung auch pocht, die er schon hat, die sind erstens mal Gold wert für unser Lean-System, aber die merken, wenn wir mal den Mehrwert dargestellt haben, dass es für sie auch einfacher ist, dass er nicht immer alles im Kopf haben muss, weil die Senioren, Projektleiter, Poliere, die haben ihre Informationen natürlich im Kopf, die wissen, was sie machen müssen. Aber das mal zu Papier zu bringen und auch den Junior-Bauleitern, die mit dabei sind oder den anderen Polieren offenzulegen, das bringt einen riesen Mehrwert fürs Projekt. Und wenn es da Klick macht und der Senior das versteht, der Groschen fällt, dann sehen sie den Mehrwert. Und dann sind sie oft auch wirklich die größten Verfechter. Also ich habe es schon häufig mitbekommen, dass wir in einem Projekt jemanden hatten, der in dem ersten Workshop total anti war und am Ende dann gesagt hat, boah, warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Das ist genau das, was wir brauchen.
Jetzt grüße ich ja an Roland Falk raus, ja, wenn er das jetzt hört. Mit dem habe ich auch schon mal drüber philosophiert. Das ist eigentlich ursprünglich, die Leute den Beruf, ja, Bau gewählt haben und auch früher oft sehr viel kollaborativer gearbeitet worden ist. Ja. Und nach dem Motto, man trifft sich, man arbeitet zusammen, hey, kannst du mal, ich brauche mal deine Zange oder brauche mal eine helfende Hand. Ja. Und es ist aber ganz oft einfach wegrationalisiert worden ist durch Ausschreibungsverfahren und durch Kostendruckverfahren und durch jeder hüpft halt mal dahin und dorthin und viel mehr Silo-Denken entstanden ist. Ja. Und das Lean im Prinzip den Leuten diesen Flow wieder zurückbringt und sagt, macht's doch mehr miteinander wie gegeneinander und denkt doch auch mal an den nächste Woche. Und wenn jetzt das Projekt kritisch ist, dann hilft man sich halt mal schnell und das ist viele ja auch cool finden.
Ja. Wir hatten das in einem Projekt, wo wir super große Probleme mit dem Spachteln des Trockenbaus hatten, weil unser Trockenbauer einfach keine Spachtler ranbekommen hat für das Projekt. Und der Maler dann eingesprungen ist und gesagt hat, hey, ich habe Kapazitäten frei. Und normalerweise wäre das so ein klassischer Fall von der Behinderungsanzeige. Ich kann nicht weiterarbeiten, weil nicht gespachtelt ist. Und dadurch, dass wir in unseren Besprechungen mit dem Lean-System einen lösungsorientierten Ansatz aufbauen wollen, weil wir wollen ja gemeinsam fertig werden. Je weniger Stillstandszeiten wir auf der Baustelle haben, desto mehr Geld verdienen wir als Projektbeteiligte. Und dann hilft man sich halt mal gegenseitig aus. Und das ist halt eine Kultur, die sich auch im Projekt etabliert. Das ist das, was ich auch am Anfang meinte. Es ist eine andere Art der Zusammenarbeit, eine andere Philosophie. Und Das ist dann super spannend. Das sind eigentlich auch die Dinge, wo mir dann das Herz aufgeht als Berater, weil man das halt in einem klassischen Bauprojekt sehr selten hat.
Wie ist es jetzt, was stelle ich mir jetzt vor? Du hast gerade die harten Nüsse angesprochen. Ja, der war jetzt im Projekt dabei und fand es mega. Ja, der sagt nachher, hey, so macht Arbeiten wieder Spaß, so wie früher in Anführungszeichen. Ja? Ja. Und dann kommt aber das nächste Projekt mit einem anderen Bauherr.
Ja.
Und dann steht er da und sagt, nee, jetzt haben wir wieder das Klassische. Und nach 3 Tagen kommt schon der Monteur oder der Mitarbeiter von jemand anderem, der ans Bein pinkeln will. Und dann merkt er, hey, hier ist ja nicht so schön. Also letztes halbe Jahr war richtig cool. Ich habe mich jeden Morgen gefreut, auf die Arbeit zu gehen und auf die Baustelle zu gehen. Und jetzt habe ich einen, der mir am 2. oder 3. Tag schon mit einer, sagen wir mal, Hackfresse daherkommt und mir ans Bein pinkeln will. Da stelle ich es mir dann wiederum schwer vor, sagen wir mal, du musst ja dann irgendwann vielleicht deine Bauherren raussuchen und sagen, ich mache mir bei Ausschreibungen mit, wo es tatsächlich der Bauherr selbst sagt, er möchte gern Lean arbeiten, weil du deine Mitarbeiter, wie soll man das sagen, du hast ihnen einmal die schöne Seite gezeigt, in Anführungszeichen, aber das nächste halbe Jahr ist wieder so Kriechkeller und schlechte Stimmung angesagt.
Ja, es ist sehr spannend, weil es kommt so ein bisschen aus zwei Richtungen. Du hast entweder diese harte Nuss geknackt und der ist dann ein totaler Verfechter von Lean und möchte auf jedem Projekt so arbeiten und möchte das dann auch umsetzen, braucht dann aber auch das Backup vom einerseits von seinem internen Management, zu sagen, hey, wir schreiben das in die Ausschreibung schon rein oder in unser Angebot schon rein, wir möchten mit Lean arbeiten, lieber Bauherr, das sind die und die Vorteile. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Bauherren, gut, wir sind hier in Stuttgart und Umgebung, da ist viel Automobilindustrie, wenn wir für die bauen, dann ist es relativ häufig auch schon in der Ausschreibung mit drin, dass sie möchten, dass mit Lean gearbeitet wird. Es muss aus beiden Richtungen kommen. Wenn ich dem Bauherren die Mehrwerte klar mache, wir haben es tatsächlich auch relativ häufig, dass der Bauherr mit in den Lean-Besprechungen ist. Weil wir können ja hier in der Runde auch offen sein. Oft ist auch der Bauherr der Grund, warum es Verzögerungen im Bauprozess gibt. Deswegen ist es für uns sinnvoll, auch in den Projekten den Bauherrn mit in die Lean-Besprechung reinzunehmen, wenn das Team das möchte, um da auch noch mehr Transparenz zu schaffen.
Okay, du hast gerade einen ganz spannenden Nebensatz gesagt, so als Ausführender mit zu sagen, dass du gern Lean arbeiten würdest. Ist das bei euch Praxis oder passiert das ab und zu, dass ihr die Leute in die Richtung bringen könnt, dass sie sagen, und wie reagieren die anderen dann?
Es ist super spannend. Du hattest es vorhin schon angesprochen. Ich komme direkt vom Flughafen aus Wien, aus Österreich. Und wir arbeiten da mit einem großen Bauunternehmen zusammen und haben ein super schönes Projekt gemacht, wo ein Oberpolier, der jetzt 3 Jahre vor der Pension steht, wo wir den von Lean begeistern konnten, sogar von einem digitalen Lean-System. Und der wurde jetzt in Anführungszeichen von seinen Aufgaben als Oberpolier entbunden und wechselt nur noch von Baustelle zu Baustelle, weil er so begeistert ist von Lean, dass er jetzt quasi diese Multiplikatorenrolle einnimmt und in den Projekten für die Firma Lean-Systeme einführt. Und das finde ich super schön, weil ich jemanden habe, der kurz vor der Pension steht, der total begeistert ist und das in die anderen Projekte rausträgt. Und das ist eigentlich so für mich das größte Lob, was man für ein Lean-System bekommen kann, wenn ich Leute so in Anführungszeichen umdrehe, dass sie dann total motiviert rausgehen.
Von der Thomas hat es damals in der Folge gesagt, es geht ja sehr viel um dieses Verschwendung. Ja, also wo mache ich Arbeit doppelt, dreifach überhaupt? Wo verschwende ich Zeit? Wo verschwende ich Ressourcen? Ja, einer baut was auf, der andere baut es wieder ab und. Und wenn ich jetzt den Charakter nehme, den du gerade beschrieben hast, der jetzt von einer Baustelle zur anderen fährt, was passiert denn, wenn ihr irgendwo dazukommt oder er, wo du anschaust und sagst, okay, da ist das Kind eigentlich im Brunnen gefallen, ja, und jetzt müssten wir aber, kann man dann nur so einzelne Methoden rausnehmen und sagen, wir kriegen das jetzt, sagen wir mal, gerettet oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also es ist natürlich schon spannend. Wir kommen in viele Projekte rein, wo du genau so sagen würdest, das Kind ist eigentlich schon im Brunnen gefallen. Dann hat der Bauherr oder das Projektmanagement 2 Möglichkeiten. Entweder sie fahren die ganz harte Schiene, holen sich eine Baucontrolling-Firma an die Seite, die versucht über böse Briefe und Anwälte das Projekt noch irgendwie zumindest auf der Kostenseite zu retten und die Schuldzuweisungen sauber dokumentiert zu haben. Oder man fährt den Ansatz und sagt, hey, wir halten mal ganz kurz inne. Wir schauen uns dieses Projekt gemeinsam an. Wir haben verschiedene Meilensteine, die wir erreichen wollen. Wie schaffen wir es denn, gemeinsam diese Meilensteine noch zu erreichen? Und wir gehen dann schon immer ähnlich vor. Ich hatte es vorhin auch gesagt, natürlich ist von Projekt zu Projekt sowohl die Schulung als auch die Anwendung der Lean-Methoden ein bisschen anders. Aber unser Ziel ist es immer, einen gemeinsamen Ablauf und einen gemeinsamen realistischen Ablauf zu erstellen, hinter dem die Gewerke stehen. Und wenn wir das schaffen, dann ist die Motivation eine ganz andere. dann sind auch Sachen möglich, die du sonst für unmöglich gehalten hättest.
Zahlt in so einem Fall dann der Bauherr den Gewerken eine Lean-Schulung oder wie? Weil die haben vielleicht noch gar keine Ahnung.
Ja, also wenn wir in so ein Projekt reinkommen, wie gesagt, da muss man kurz innehalten und dann heißt es auch, dass wir uns 2-3 Arbeitstage rausnehmen müssen, zu sagen, wir machen eine Schulung. Mhm. Wir setzen uns nochmal tiefgehend mit den Abläufen im Projekt und auch den Zusammenhängen im Projekt auseinander. Wir schaffen dieses Verständnis, was ich eben angesprochen habe, zwischen den Gewerken. Mhm. Auch, ich meine, wenn wir eine Situation haben und der Trockenbauer hat einfach nicht genug Personal auf der Baustelle, er kann aber kurzfristig auch nichts dran ändern, dann müssen wir gemeinsam eine Lösung dafür finden. Mhm. Und es kann nicht heißen, ja, dann muss der Trockenbauer schneller arbeiten. Natürlich muss er schneller arbeiten, aber wir müssen irgendwie gemeinsam eine Lösung dafür finden und nicht einfach nur böse Briefe schreiben.
Mhm. Und von Geld verlangen.
Genau.
Und Zeitverzögerung noch mehr verzögern. Genau. Glaubst du, also ich bin in dem Thema ja Laie, ja, glaubst du, dass Bauprojekte, gerade so öffentliche Projekte, die eskalieren, ja, gerettet werden hätten können, kostentechnisch aus dem Ruder laufen, zeittechnisch, oder sind die einfach so komplex schon von vornherein, dass du sagst, die muss man anders ausschreiben oder muss man von vornherein auch ganz anders machen?
Jetzt, also ich wäre wirklich unehrlich, wenn ich jetzt sagen würde, dass man diese Projekte durch Lean hätte retten können, weil das kann keiner vorhersehen. Mhm. Natürlich geht es insbesondere auch im Lastplaner-System darum, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen, welche Hindernisse haben wir im Projekt, wie können wir damit umgehen. Das Lastplaner-System unterstellt auch, dass im Projekt nie alles glatt läuft. Mhm. Es geht nämlich darum, agil auf Veränderungen im Projekt zu reagieren. Deswegen glaube ich, wenn man so eine Methode im Projekt einführt, dann würde man sicher und davon bin ich wirklich überzeugt, früher fertig werden. Mhm. Ob man jetzt diese Riesenkatastrophen wirklich hätte retten können, ist immer die Frage. Ich glaube, da kommen sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren zusammen, mhm. Die dann zu dem großen Desaster führen. Das lässt sich nicht immer unbedingt auf einen Grund zurückführen. Aber ich glaube schon, dass man deutlich schneller und deutlich effizienter ans Ziel kommt, wenn man schneller
kollaborativer,
ja,
anstatt
ja, okay, haben wir. Auch stressfreier.
Das ist aber tatsächlich ein Thema, das streift man sofort immer, wenn man in Gedanken Lean vorbeikommt, ist sage ja, okay, das ganze Thema Ausschreibung, das ganze Thema Verträge. Du hast es gerade mit diesem Beispiel mit dem Trockenbauer, ja, der hat ja auch unterschrieben, dass er das so macht. Ja, und dann kann er es halt nicht. Ja, dann ist er, wenn ich jetzt irgendjemand ein Versprechen abgebe und sage, wir machen das in der Zeit mit dem Ding und deswegen auch die Ausschreibung gewinnen und nachher kommt und sagt, Elevage geht doch nicht, dann ist es ja ein Thema, was man normalerweise vertraglich geregelt hat.
Ja.
Und jetzt kommst du dazu, ja, und sagst, komm, liebe Leute, wir kriegen das jetzt noch zusammen hin.
Ja.
Dann hast du die alten Verträge. Hast du vielleicht auch jemanden, der gerade noch Vorteile aus den alten Verträgen zieht?
Klar.
Weil er sagt, ja gut, okay, aber du musst es mir ja bezahlen. Ist mir doch egal. Und du dann sagst, nee, wir müssen auf ein neues Level kommen, weil am Ende geht es nicht. Das stelle ich mir unglaublich schwer vor.
Ja, es ist so, also ich würde wirklich behaupten, in 90% unserer Projekte kommen wir rein und der Vertrag ist schon geschlossen. Das Projekt läuft schon, wir haben schon mehrere Monate Verzug. Mhm. Und du hast eben nicht mehr die Handhabe zu sagen, hey, wir müssen Lean noch, oder wir haben Lean im Vertrag verankert. Mhm. Dementsprechend kann sich das Lean-System nur durch den Mehrwert beweisen. Mhm. Und natürlich hast du recht, es kommt dann auch öfters, ja, jetzt haben wir noch eine Besprechung in der Woche, in der wir über unsere Prozesse sprechen, wir wollen dafür mehr Kosten anmelden. Aber das Lean-System verkauft sich absolut nur über den Mehrwert. Mhm. Wenn die Leute erkennen, dass es ihnen was bringt, dann kommen sie sehr gerne zu den Besprechungen. Und dann ist es egal, ob es im Vertrag drin steht oder nicht. Es funktioniert. An der Stelle kann ich nur sagen, es ist in vielen Projekten sinnvoll, sich jemand externen reinzuholen, der neutral ist, der das als Good Cop macht und nicht wie der Bauleiter in so einer Twitter-Rolle ist, der auf der einen Seite versucht, eine Lean-Besprechung zu managen, auf der anderen Seite aber auch der ist, der mit den Daumenschrauben versucht, die Gewerke zu treiben. Deswegen, es lohnt sich in vielen Projekten auch einen Externen mit dazu zu nehmen. Ich bin nicht derjenige, der sagt, du musst es nur mit Externen machen. Mhm. Wir machen das bei uns in den Projekten auch so, dass wir die dann nach einer gewissen Zeit an jemanden internen übergeben. Mhm. Am besten ist es aber auch, wenn derjenige nicht unbedingt zu 100% in dem Baustellengeschehen auf der Baustelle involviert ist, sondern vielleicht von einer anderen Baustelle ist und so ein bisschen neutraler ist.
Ja, und auch diesen, wie du es vorher gesagt hast, wahrscheinlich diesen frischen Blick von außen auch, ja, immer wieder hat und nicht schon. Und manchmal ist ja auch die Erde verbrannt, ja. Das sind ja auch Kollegen, Charaktere, die miteinander arbeiten, die sich irgendwann mal schon mal in die Haare gekriegt haben, und dann sagst du, gut, jetzt spielt er sich hier auf als der, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich werde in den nächsten Wochen hier an der gleichen Stelle einen Kunde von mir stehen haben, Patrick Diewald. Die machen, ist eine TGA-Firma. Mhm. Der hat, glaube ich, so um die 120 Mitarbeiter hier zu Nordstuttgart, ja. Und mit dem habe ich vor ein paar Wochen mal in einem ganz anderen Thema mich unterhalten. Und er hat gesagt, Achim, dieses Konfrontativ, das hat er hinter sich. Ja. Und kleiner Spoiler, weil ich mit ihm schon gesprochen habe, was die Podcast-Folge gehen wird, ganz kleiner Spoiler an der Stelle. Er sagt, das ausschlaggebende Argument für ihn ist, dass seine Mitarbeiter jeden Morgen gern für ihn arbeiten. Und wenn du deine eigenen Mitarbeiter auf konfrontative Baustellen schickst, dann sagen die sich nämlich, da habe ich, wenn sie es einmal anders erlebt haben. Und das ist so auch jetzt ein bisschen Blick auf die Uhr zum Thema Lean Construction. Das ist so eines der Themen, wo ich denke, Mehrwertsysteme, wir haben gerade über Mehrwertsysteme von Bauherren gesprochen, wir haben Mehrwertsysteme für diese Zusammenarbeit der verschiedenen Gewerke gesprochen. Aber jemand, der seine Mitarbeiter gerne morgens auf die Baustellen schickt und sagt, wir gehen dahin, wir gehen freundlich mit allen um, wenn jemand kommt, da gehen die Mitarbeiter abends mit dem Grinsen nach außen. Und das ist ein Mehrwert, der so, weißt du, habe ich Montagmorgens Bock aufzustehen oder nicht? Ja. Und das ist so ein Mehrwert, ich glaube, der spiegelt sich auch gar nicht in irgendwelchen Zahldaten wieder, der spiegelt sich in keinen schnelleren, höher, weiter, günstigeren, sondern der spiegelt sich einfach nur damit wieder, dass die Leute sagen, ich gehe auf die Baustelle, gehe morgen zur Arbeit und ich will Gesichter um mich drumherum haben, auf die ich Bock habe.
Ja, ist tatsächlich auch Teil unserer Vision, dass wir durch Lean wieder Begeisterung am Bauen schaffen wollen, weil wir so ein bisschen das Gefühl haben, gerade in den Projekten, in denen wir arbeiten, dass dieses Thema Begeisterung einfach verloren gegangen ist. Und Begeisterung kannst du halt am besten erzeugen, indem wir miteinander auf der Baustelle als Team in eine Richtung arbeiten.
Kann ich mir gut vorstellen. Wenn du jetzt so gegen Ende dieser kleinen Impulsfolge vom Podcast die Chance hättest, den Zuhörern noch was mitzugeben. Was würdest du gerne noch mitgeben?
Ja, ich finde, das Thema Lean ist ein sehr, sehr spannendes Thema und man sollte sich einfach mal drauf einlassen. Mhm. Es gibt viele Leute, die einfach nur diesen Begriff hören und sagen, oh, das kommt aus der Automobilindustrie und ist was ganz anderes, als wie wir normal arbeiten. Man sollte sich mal drauf einlassen. Wir beschäftigen uns momentan ziemlich mit dem Thema, wie kann ich denn den Erfolg von Lean eigentlich messbar machen? Mhm. Wir haben da momentan ein Paper ausgearbeitet, in dem es darum geht, zu beschreiben, wie kann ich den Erfolg einer Baustelle messbar machen und wie kann ich auch den Erfolg von einem Lean-System messbar machen. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, weil es einfach auch mal aufzeigt, wo haben wir vielleicht noch Verbesserungspotenzial? Wie kann ich meinen Erfolg auf der Baustelle messbar machen? Und wie kann ich auch ein funktionierendes Lean-System noch mal näher beschreiben und messbar machen?
Und das ist eine gute Idee. Und was ich spannend finde, ist, wenn man jetzt mit dem Thema eigentlich kaum Berührungspunkte hatte bisher und man guckt sich dann sowas an, dann sagt man, okay, ein Stück weit, wo liegt eigentlich bei uns aktuell, wenn du, wie gesagt, keine Berührungspunkte hast, wo liegt bei uns eigentlich vielleicht tatsächlich Geld und oder Zeit oder Ressourcen auf der Strecke, wenn du dann anschaust, hey, warum brauchen wir immer so und so lang und im Lean geht es doppelt so schnell oder dreimal so schnell. Ja. Ah, sehr, sehr spannend, ja, das ist gut. Also wenn das Paper fertig ist, einfach dann an mich wenden oder wahrscheinlich kann man auch bei Place einfach nachgoogeln. Ich werde es auch in die Shownotes packen, da gucken und man kann dir auf LinkedIn folgen und man kann eine Frage noch so zum Schluss. Jetzt bin ich vielleicht tatsächlich am Anbieten von der Ausschreibung und da steht es jetzt drin. Ja. Und ich habe aber heute noch überhaupt gar keine Berührungspunkte damit gehabt. Jetzt muss ich dann sagen, nee, geht nicht. Weil wir haben niemanden in der Firma, der da kompetent mitsprechen könnte. Oder kann ich sagen, nee, bei so einer Ausschreibung kann man mitmachen, muss halt aber dann am nächsten Tag sich irgendwo in den Kurs anmelden, eine Schulung gehen oder was kann man den Zuhörern mitgeben, wenn er jetzt das im Prinzip als Ausscheidekriterium für sich hätte, weil er noch keine Kompetenz hat?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also ich würde in einem ersten Projekt mir ein bisschen Unterstützung dazu holen. Das heißt, nicht gleich meinen Bauleiter in eine Online-Schulung stecken und sagen, der kann das jetzt am nächsten Tag machen, weil ich glaube, da gehört auf der einen Seite Erfahrung mit dazu und auf der anderen Seite auch eine gewisse Sozialkompetenz. Mhm. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber der klassische cholerische Bauleiter, der auch schon mal den einen oder anderen Tisch in der Baubesprechung kaputt gemacht hat, der ist vielleicht nicht unbedingt geeignet als Lean-Manager. Das heißt, wenn du das als Kriterium in der Ausschreibung drin hast, dann würde ich auf der einen Seite sagen, wir suchen uns jemanden, der das mit uns gemeinsam einführt und unterstützt. Mhm. Wir fahren aber immer auch ein Train-the-Trainer-Konzept. Mhm. Das heißt, wir haben einen Bauleiter auf der Baustelle, dem wir beibringen, wie er Lean-Besprechungen managen kann. Mhm. Wir bieten zweimal im Jahr auch eine VDI-Zertifizierung an und unterstützen dann die Leute dabei, sich als Trainer ausbilden zu lassen. Das ist ein sehr umfangreiches Training, geht auch 7 Tage. Also da muss man schon noch ein bisschen Zeit investieren, um jemanden wirklich zu befähigen als Lean-Coach. Aber dann kann man das lernen. Für mich kommt es tatsächlich auch weniger darauf an, dass ich die Fachkompetenz habe, als dass ich die Sozialkompetenz habe. Mhm. Weil es darum geht, die Leute an einen Tisch zu bringen, gemeinsam in die Richtung zu moderieren, dass man lösungsorientiert arbeitet. Aber das sollte eigentlich für keine Firma ein Ausschlusskriterium sein, um nicht an der Ausschreibung teilnehmen zu können.
Was glaubst du, wie groß müsste ein ausführendes Gewerk sein in etwa, so, wo du sagst, da lohnt sich das, sich mit dem Thema, es kann ja auch ein Wettbewerbs- und Alleinstellungsmerkmal oder so ein zusätzliches Merkmal sein, dass man sagt, ich bin in der Lage, das zu tun, ich habe jemand aufgebaut. Gibt es ja von euch jetzt so eine Idee, sagst du, beim Zweimannladen, dann muss der Chef einfach selber machen.
Ja.
Aber jetzt so, gibt es ja irgendwelche Größenordnungen, wo du sagst?
Also ich sage tatsächlich, es hängt ein bisschen auch von der Projektgröße ab, aber bei den Firmen würde ich sagen, sind eigentlich 10-Mann-Betriebe schon super geeignet. Ich meine, ein 10-Mann-Architekturbüro ist natürlich auch eine andere Größe als eine 10-Mann-Trockenbaufirma oder normaler Betrieb. Dementsprechend kommt es ein bisschen auf die Projektgrößen an, die man selber bearbeitet. Mhm. Und wir sagen eigentlich, wenn ein Projekt 5 Millionen hat, dann ist es wirklich schon super geeignet für Lean. Mhm. Es gibt auch kleinere Projekte. Ich hatte vorhin das Thema Doppelhaushälften angesprochen oder Reihenhäuser, wo man dann eben über mehrere Projekte den Mehrwert sieht. Mhm. Aber ich glaube, so 10 Mann im Betrieb sind eigentlich die unterste Grenze, wo sich es lohnt, Lean in ein Projekt einzuführen. Mhm. Du kannst aber diese ganzen Methoden, die wir heute besprochen haben, natürlich auch für interne Prozesse verwenden und dich intern ganz anders aufstellen. Ich glaube, das ist eine eigene Podcast-Folge, aber die Methoden lassen sich natürlich auch auf interne Prozesse anwenden.
Da habe ich ein kleines Beispiel und dann müssen wir aber auch Schluss machen. Ich war mal bei einem Händler, Baustoffhändler. Mhm. Der ist sehr bekannt dafür, auch in der Gegend, dass er sehr viele Lean-Methoden im Einsatz hat. Und da war ich auf der Toilette. In dem Bürogebäude. Und die hatten in Toiletten bei dem Handtuch, weißt du, Papierhandtücher, und da hatten die irgendwo einen roten Zettel drin. Also quasi nach 75% war so ein roter Steckkarte drin.
Mega.
Und der dann quasi diese rote Steckkarte zieht, da steht dann drauf, wo man sie hinlegen muss, weil derjenige dann derjenige ist, das wieder auffüllen darf.
Ja? Perfekt.
Und das ist so ein Lean-Konzept, wo du sagst, wo ich von außen erstmal gesagt habe, hey, das ist ja komisch. Aber dann natürlich, das ist, wenn der Bedarf entsteht und du weißt, in den nächsten Tagen geht's zu Ende, zu Neige, dann kann ich das ad hoc situativ einfach lösen und der andere ist nie unterbrochen, zieht seine Karte und weiß, nächstes Mal, wenn er aufs Klo geht, muss er einfach unten den Schrank aufmachen, das Papier oben reintun und dann läuft der Prozess, ohne dass du nur einmal nochmal danach gucken musst.
Ja, aber das ist das Kulturthema und das ist auch das Thema kontinuierlicher Verbesserungsprozess, weil man kann überall was verbessern.
Ja.
Auch beim Toilettenpapier oder beim
Handtuch. Das ist einfach, im Prinzip ist das Konzept, immer das zu überlegen. Und jetzt mache ich noch ein ganz kleines Beispiel aus meinem privaten Leben. Als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin und den ersten gemeinsamen Haushalt hatten, ich war immer so, oh, ist leer, müssen wir nächstes Mal kaufen. Und sie hat halt gesagt, bei allem Wesentlichen, was wir haben, ist immer eins noch im Vorrat. Und der das Letzte aufmacht, der setzt es auf den Zettel. Und seitdem haben wir nie wieder Probleme gehabt zum Zucker, zum Mehl, zu allen den Themen. Weil du immer, der das Letzte aufmacht, der muss es auf den Zettel schreiben. Und dann hast du immer noch diese Letzte. Dennis, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich würde mir wünschen, tatsächlich, dass wir mal noch konkreter über Prozesse sprechen.
Gerne.
Ich glaube, das war so zum Schluss. Solche Beispiele sind cool. Da hast du bestimmt aus dem Alltag was. Und dann treffen wir uns einfach wieder. Ist ja keine große Distanz. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.